Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Es ist Donnerstag, 18 Uhr, und hier ist das Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg live. Es begrüßt Sie am Mikrofon als neues Teammitglied hier, Gerd Motzkus, und ich habe heute einen Gast hier, der den meisten von Ihnen bekannt sein dürfte, den Sie vom Radio, vom Fernsehen oder noch besser live auf der Bühne erlebt haben. Christoph Sonntag, unser schwäbischer Kabarettist oder Comedian, wie man ja heutzutage so auf Neuschwäbisch sagen muss. Ja. Lieber Christoph, sei mir herzlich willkommen hier im kleinen, aber feinen Studio in Bietigheim.
Macht Spaß hier.
Genau. Wir wollen auf 60 Jahre pralles Leben schauen. Und wie Sie es gehört, fangen wir mit der Kindheit, mit der Jugend an. Mhm. Geboren 1962, ich habe gesagt 60 Jahre. Mhm. Du wirst oder bist schon 62?
Ich bin schon.
Du bist schon 60.
Es ist ganz schrecklich, hinter dem Bildschirm sitzen junge Menschen, guckt uns an, schüttelt der Kopf, dass wir hier nur selbstständig reinkommen sind. Aber tatsächlich völlig verrückt, wie viel Leben schon an mir vorbeigezogen ist. Und ich fühle mich immer noch wie 34 plus Erfahrung.
Genau so ist es. Fangen wir mal an. Jeder fängt ja irgendwann mit der Schule an. Mhm. Welche Schule hast du über dich ergehen lassen müssen im schönen Waiblingen?
Du, ich war in der Karolingerschule in Waiblingen, und ich bin ja im Mai geboren und im September war Einschulung. Und als ich dann im Mai sechs wurde bin, hat meine Mutter gesagt, hey, Kerle, du bist noch zu klapprig für die Schule. Und dann sind wir gemeinsam zur Karolingerschule gelaufen, meine Mama und ich an der Hand. Dann sind wir zum Rektor rein und hat meine Mutter gesagt, ich glaube, mein Sohn ist noch zu klapprig. Dann guckt der mich an und sagt, ja, der ist nur zu klebrig, da warten wir noch ein Jahr. Und dann durfte ich noch ein Jahr warten, und dann bin ich quasi mit fast 8 in Schule gekommen. Also ich war dann 7,5, als ich in Schule kam. War super, das war super. Ich konnte noch ein Jahr springen. Ich weiß noch, wie immer meiner Mama an der Hand war in Waiblingen, wir sind da rumgelaufen, einkaufen, und immerhin irgendwelche Ladies gesagt, hey, da darfst du noch ein Jahr springen. Und dann war in der Schule halt immer der Älteste. Ich habe mit knapp 20 Abi gemacht, ohne sitzen zu bleiben, und hat als erster Führerschein, war super. Also ich ist klasse.
Warst du, wenn man fragen darf, ein A, guter Schüler, und B, warst du ein fleißiger Schüler?
Ich war schon ein guter Schüler. Ich habe ein 1er Abi. Jetzt muss ich mal gucken, wer im Raum noch die Hand hebt. Niemand sonst.
Sehr schön.
Also ich war wirklich ein fleißiger Schüler, aber ich muss es etwas einschränken. Also meine Mama hat mal gesagt, es gibt keinen Lehrer, Christoph, mit dem du nicht vorher Krach hattest, um dich nachher mit dem gut zu verstehen. Also ich hatte mit vielen Lehrern richtig heftigen Krach. Und zum Zweiten, ich habe irgendwann begriffen, und es hat sich dann auf meine Arbeit als Kabarettist ausgedehnt, es gibt ein System, das Macht über dich hat. Und das System heißt als Kind Lehrer, Schule, Hausaufgaben, Arbeit. Die haben die Macht über dich. Wenn du nicht lieferst, was du liefern musst, dann können sie dich so dran kriegen. Wenn du aber lieferst, was sein muss, dann bist du frei wie ein Vogel. Das heißt, wenn der Lehrer gesagt hat, ihr lernt bis morgen ein Gedicht auswendig, dann habe ich es auf dem Heimweg auswendig gelernt, damit ich es weiß. Dann habe ich es abends nochmal memoriert, morgens nochmal memoriert, und dann konnte ich Blödsinn machen im Zimmer, dass es kracht, bis der Lehrer sagt, so Christoph, und du sagst, das ist Gedicht. Christoph springt auf, sagt das Gedicht, kriegt einen Einser. Das war meine Schulzeit.
Genau. Es gibt immer so einen Wettbewerb, wer die meisten Tagebucheinträge hat. Auf welchem Platz bist du da gelandet?
Nicht unbedingt ganz vorne, aber ich war immer der zur Verantwortung gezogen wurde. Lehrer kommt rein, Tafel ist aus den Angeln gerissen. Christoph, wer war das? Christoph sagt, ich weiß es, aber ich sag's nicht. Lehrer sagt, ich gehe jetzt 5 Minuten raus, du klärst mit der Klasse, was immer nachher sagt, die kommt dann wieder rein. Geht raus, und ich war da, ich musste da vorne stehen und sage, Leute, was machen wir jetzt? Ich weiß, dass du es warst, Gerd, wie soll man jetzt machen, habe mit der Klasse einen Deal gefunden, den Deal haben wir dann dem Lehrer unterbreitet, der hat ihn angenommen. Ich war immer verantwortlich, ohne Klassensprecher gewesen zu sein.
Super. Also Abi rum, hast du gesagt, hast du anschließend studiert oder erst mal Ausbildung gemacht? Wie ging es bei dir dann weiter?
Das war eine ziemlich interessante Geschichte. Abi fertig, 3 Tage später beginnt der Zivildienst. Und im Zivildienst bin ich innerhalb von 3 Wochen in eine dort bestehende Kabarettgruppe reingepurzelt. Die hieß die Bretter-Asylanten. Und wurde dann zu einem Auftritt mitgenommen, was völlig irre war, weil die haben mir, ich habe gesagt, ich mache das, aber ich brauche einen Text von euch, ich kann nicht schreiben, wusste nicht, dass ich es kann. Und der Text kam halt dummerweise am Tag vorm Auftritt. Und ich habe mir den noch mühsam auf die Platte geschaufelt. Damals gab es noch gar keine Festplatten, da hat man sich das noch memorieren müssen, lernen müssen. Und dachte dann, es wird jetzt ein Riesenchaos, gehe auf die Bühne, das war im Jahre 1983. Und als ich auf die Bühne komme, in der Sekunde passiert was im Publikum. Also ich kann es jetzt nur energetisch, feinstofflich, kosmisch beschreiben. Irgendwas ist passiert. Die waren plötzlich aufmerksamer, stiller, es war ein Knistern in der Luft. Ich mache meinen ersten Gag und die toben mehr als bei alle anderen. Und das ist ein Erlebnis, das war für mich wegbeschreibend. Ich habe gemerkt, das kann ich und da gehöre ich hin. Warum auch immer diese Zufälle zusammenkamen, dass ich in die Gruppe purzle, hätte ja auch Kleingärtner sein können oder ich hätte alles mitgemacht damals. Und so habe ich meine Bühnenleidenschaft entdeckt und dieses Gefühl habe ich heute auch noch, finde ich völlig irre.
Wie war der Kommentar deiner Eltern? Die sind ja, wenn man einen künstlerischen Beruf ergreift, immer eher reserviert, sage ich einmal. Sagen, um Gottes Willen, Buhl hat aber das Recht.
So, ah, das war schlimm. Also als ich dann im Zivildienst plötzlich als Kabarettist unterwegs war und dann hieß unser erstes Programm Petting statt Pürsching und wir waren mal gegen die Volkszählung und das fanden meine Eltern, mein Vater führender Beamter in Waiblingen, Mama aus landeskirchlicher Gemeinschaftskreise, sehr ordentlich und anständig, das war für die schon schlimm.
Okay, machen wir zur Erholung ein paar Takte Musik und das Programm heute, das Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat der Christoph heute ausgewählt und die Titel sind jetzt für dich sozusagen ausgewählt, lieber Christoph.
Super, dann genießt mit mir.
So, lieber Christoph, wir haben es ja schon angesprochen, du bist ja also entgegen, sag ich mal, dem Wunsch deiner Eltern Kabarettist geworden.
Aber da muss ich eins dazu sagen, ich war dann auf der Bühne, habe dann aber auch parallel dazu noch Landschaftsarchitektur studiert in München und Berlin und da waren sie ganz glücklich, also der studiert jetzt. Und indem ich sage, ich studiere, hatte ich meine Ruhe, da konnte ich nebenher machen, was ich wollte. Da habe ich journalistische Karriere gemacht bei Natur, bei der Süddeutschen Zeitung, bei Radio Bremen. Habe ein bisschen meine Prüfungen so einigermaßen mehr schlecht als recht bestanden. Und da konnte ich mich dann austoben. Und einmal, das ist vielleicht eine gute Geschichte. Einmal war der Oberbürgermeister der Stadt Waiblingen bei mir im Renitenztheater, war komplett begeistert. Am nächsten Tag war Gemeinderatssitzung, wo mein Vater ja als, ich habe ja gesagt, führender Beamter auch dabei war. Und der OB, Dr. Gauss, den habe ich kürzlich getroffen, der ist gleich 86 mittlerweile, ich glaube, der ist knapp 90, irre noch, total da. Und der hat dann meinem Vater gesagt, Herr Sonder, ich war gestern bei Ihrem Sohn im Renitenz und das war richtig super. Und dann sind meine Eltern auch gekommen. Und von dem Moment an ging es dann.
Das ist tatsächlich mit Eltern so, kleine Geschichte von mir, als ich beschlossen habe, mich entschlossen, zum Fernsehen zu gehen. Damals war das für meine Eltern katastrophal, weil ich war ja Verwaltungsbeamter. Mhm. Und dann schmeißt er das alles hin, geht zum Fernsehen, furchtbar, Familie. Und als denn mein erster Beitrag in der Abendschau gelaufen ist und der Moderator sagt, ein Film von Gerd Mutzkus, dann war plötzlich der Familienfrieden da.
Ja, das ist
stolz,
halt.
Alle sagen, ja, jetzt, ach so.
Also dann, naja, wenn er verdient damit, dann ist er recht.
So ist es genau.
Er handelt zwar mit Drogen, aber er verdient ja Geld. Ja, dann ist er noch.
So, dein erstes Kabarettprogramm, Christoph, 1989, Titel, kein Volk, ein Teig, ein Rührer. Ja. Wie kam es dazu und wie viele sind es dann insgesamt in Programme jetzt in den Jahren geworden?
Ja, also das war so, dass ich dann, ich habe es ja gerade angedeutet, neben dem Studium immer wieder Auftritte hatte. Und die Auftritte waren, ich habe es gerade das Gefühl beschrieben, das ich hatte. Und was halt dazu kam, war, dass du machst einen Auftritt und kriegst nachher irgendwelche 500 Mark. Ich bin manchmal, habe das Geld in meine Hände gehabt, dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe das Tollste gemacht, was es gibt und krieg so unglaublich viel Geld als Student. Ich habe da richtig gut davon leben können. Also ich war der, der sich immer, wenn es heiß war, Eis kaufen konnte. Und der seine Miete ohne Unterstützung von daheim geschafft hat oder ohne nennenswerte Unterstützung. Und das lief immer so parallel und irgendwann war dann das Studium fertig, hatte ich mein Diplom im Sack und bin dann damals mit meiner damaligen Freundin spazieren gegangen auf den Korber Kopf und hatte so eine, naja, ich will nicht sagen depressive Phase, ich weiß auch nicht, jetzt habe ich das Diplom und jetzt schreibe ich hier bei Natur und schreibe in der Zeitung und mache ein bisschen Kabarett, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann sagte die, ja, was machst du denn am liebsten? Und dann habe ich gesagt, also am liebsten mache ich Kabarett. Das heißt, jetzt gib dem doch mal ein Jahr, du hast dein ganzes Leben durchgeschafft, vom Abi in Zivildienst, vom Zivildienst ins Studium, du hast nie eine Pause gemacht. Gib dem Ding ein Jahr und nach dem Jahr entscheidest du. Es waren Lebens, manchmal kommen dir so Engel in dein Leben, die sagen dir irgendwas und du begreifst das Jahrzehnte später, dass es ein Engel war. Und das habe ich dann gemacht und habe gesagt, okay, ein Jahr ist eigentlich ein guter Vorschlag. Und innerhalb von diesem Jahr hat mich eine Redakteurin von damals SWF3 in Stuttgart in so einer kleinen Kneipe gesehen. Die ist dann zum ZDF gewechselt, hat mich aber vorher noch gesehen und gesagt, hey Sonntag, ich finde es geil, was du machst. Geil hat man damals nicht gesagt. Ich glaube, klasse hat sie gesagt oder super oder Knorke oder sowas. Und es würde zu SWF3 passen. Schickt es mal dem Chefredakteur Hans-Peter Stockinger. Mhm. Und dann habe ich noch einen Auftritt gehabt in Schwäbisch Hall an der Fachhochschule. Habe dann so einen Rekorder vorne hingestellt auf die Bühne, eine C120-Kassette. junge Augen schauen mich völlig irritiert an. 220-Kassette, erzählen wir nachher, was es war. Hab auf Aufnahme gestoppt, am Ende von der ersten 45 Minuten umdreht, zurückspult, zweite Hälfte aufgenommen, an den Stockinger geschickt, bin in Urlaub gefahren. Und als ich zurückkam, sagt der, ich habe den Brief im Kopf, sehr geehrter Sonntag, ich habe mir Band angehört. Vieles davon finde ich unmöglich. Aber einiges hört sich so an, als wäre es gut tauglich für unseren Sender. Kommen Sie mal für 2 Tage vorbei. Bin ich für 2 Tage vorbeigefahren. Es war das erste Mal, dass mir jemand ein Hotelzimmer zahlt. In Baden-Baden. Und dann war ich bei SWF 3 drin und dann ging es steil ab.
Und wie viele Programme sind es jetzt insgesamt? Ich habe hier eine ganze Liste von 89 bis 19. Hast du das mal durchgezählt?
Nee, ich bin kein Buchhalter. Wahrscheinlich mindestens 10.
Ja, das sind mehr, ja. Wie viel Menschen haben dich eigentlich auf der Bühne live erlebt? Hast du das mal irgendwo so überschlägig, wie viele Leute dich gesehen haben?
Also ich weiß, dass die AZNZ, Alte Zeiten, Neue Zeiten Tour, wie Menschen mir es gesagt haben, die erfolgreichste Kabaretttour war, die je durch Süddeutschland lief. Und da hat man knapp 200.000 Besucher bei der Tour, Live-Besucher. Das ist schon irre von einem Programm. Ich habe es nie zählt, aber es wird schon sechsstellig sein.
Ja. Man braucht ja für jedes Programm Ideen. Mhm. Christoph, wo kommen all die Ideen her, um immer wieder alle paar Jahre ein Programm, das hat wie lange, mindestens 2 Stunden,
sage ich mal,
so in der Regel. Ja. Wo kommen denn die Ideen her? Liegen die auf der Straße oder wo?
Witzig, es ist der richtige Moment, darüber zu reden. Ich komme gerade, also ich sitze gerade seit Tagen mit meinem Regisseur zusammen in Stuttgart im Garten und wir schreiben am neuen Programm, das nächstes Jahr im April Premiere hat. Da bin ich der Freibeuter der Comedy, also Christoph Sonner sieht aus wie Johnny Depp. Und da schreiben mir gerade das Programm und die Ideen dazu, ich kann schon wieder nicht sagen, wann sie wie kamen. Also es gibt manche Ideen, die liegen bei mir, die sind seit 2-3 Jahren in meinem Schublädle im Kopf. Zum Beispiel kriege ich immer so witzige WhatsApp von meiner Schwester, ich lache immer Tränen und die habe ich alle gesammelt. Und mit denen wollte ich irgendwann mal was machen und da dachte ich mir, WhatsApp von gestern, wie nenne ich das Ding? Und jetzt habe ich sie gerade alle rausgeschrieben und merke gerade, in welches Stand-up ich das, diesen ganzen Schmonz, diesen ganzen Schwachsinn hintereinander, Thema 1, Thema 2, treffe ich so auf der Straße, sehe ich ein Kind und dann sage ich, oh Gott, ist das Kind hässlich. Ja, Gott, ist das Mädel hässlich. Und dann sagt die Mutter, das ist ein Junge. Und dann sage ich, oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie die Mutter sind. Nee, ich bin der Vater. Und also diese Schwachsinnsprüche, alle hintereinander gesammelt, alle thematisch sortiert. Ein Teil davon ist Intuition, ein Teil ist einfach mit offenen Augen in die Welt gucken. Dafür werde ich ja zum Glück bezahlt, ist ja mein Job. Und das andere ist einfach ganz brutaler Fleiß, weil wir haben jetzt eine neue Pilot gemacht für eine Radiokomödie und die Idee ist klasse. Der erste Pilot haben wir angehört, Regisseur und ich, und haben gesagt, das ist irgendwie beliebig. So, dann haben wir alles zusammengeschmissen, haben es gestern Nacht um 1:30 nochmal gemacht und heute haben wir einen Pilot verschickt, wo wir sagen, wie geil ist denn der? Also das sind dann so Prozesse, wo verschiedene kosmische Kräfte mit deinem Fleiß und mit deiner schwäbischen Intuition zusammenfließen. Ich kann es nicht beschreiben, es passt aber immer.
Ganz wichtig nochmal, letzte Frage, du hast es gerade erwähnt, Schwäbisch. Ist Schwäbisch denn als Kabarettist ein Vorteil oder ist ein Nachteil, wenn man daran denkt, welche Präsenz zum Beispiel in der ARD oder die Bayern, die Kölner haben?
Ja.
Wie würdest du es sehen?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Es ist ein Riesenvorteil, weil ich fühle mich nur im Schwäbischen wohl. Ich fühle mich nur in meiner Mundart wohl und kann nur in der überzeugend sein. Und es hat natürlich die genannten Nachteile, dass die großen Macher sagen, regional lassen wir.
Radio haben wir jetzt besprochen, aber natürlich, lieber Christoph, kennen dich in der Zwischenzeit ja auch viele Leute vom Fernsehen. Mhm. Du hast im Prinzip auch eine regelrechte TV-Karriere hingelegt. Die begann wann und womit?
Naja, ich glaube, es war sogar im Jahr 1984, 85, als der erste Redakteur, leider wieder Name vergessen, unsere Show mitgeschnitten hat im Club CJE hinter Backnang. Und dann im Prinzip wie das Gleiche passiert wie vorher, hat unsere ganze Gruppe mitgefilmt und gesendet, hat dann nachher nur eine Solonummer von mir und haben wir 10.000 Mark dafür gekriegt. Davon haben wir, glaube ich, 2 Jahre gelebt. Und so ging das los mit dem Fernsehen. Es war halt tatsächlich oftmals, ich hatte auch Kontakt zum ZDF. Ich habe am ZDF, Udo van Kampen hat mich mal in eine Europasendung geholt, habe ich ein paar Klassen gemacht. Dann kam der vom ZDF nach New York als Korrespondent und zack, war der Kontakt wieder weg. Es ist halt manchmal so. Manchmal hast du das Glück, manche meiner Kollegen sind wo reingerutscht und nie mehr wegzudenken gewesen. Und manche haben es halt dann nicht geschafft. So, ich bin halt sehr hier im Sprachraum verankert. Was aber auch kein Problem war, weil ich irgendwann einen Haufen Kinder hatte und auch gern daheim war. Also, ja.
Und du bist ja auch ein beliebter Gast in Quiz-Sendungen. Also, oh. Das ist ja eine, da bist du ja quasi Stammgast.
Meister des Alltags, ja.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ist halt, sagen wir so, eine ganz lustige Sendung. Wir sind mit Kollegen, Bodo Bach und ich, wir stupfen uns immer, was sehr witzig ist. Und gleichzeitig ist es eine spannende Sendung, weil jeder von uns immer gewinnen möchte. Und wer gewinnt, unterstützt halt dann auch mit dem doppelten Preis einen guten Zweck von der Herzenssache. Also, besser kannst du die Sendung nicht mehr konzipieren.
Sag doch ein ganz kurzer Satz für diejenigen, die diese Sendung nicht kennen, worum geht es denn bei der Sendung?
Es geht darum, dass wir im Prinzip zwei Rateteams sind und wir müssen immer Fragen beantworten und wer halt richtig liegt, kriegt eine Summe X, ich glaube 500 Euro und wer am Schluss gewinnt, wird Meister des Alltags und da verdoppelt sich die Summe und was wir gewinnen, geht wie gesagt immer an ein Projekt der Herzenssache.
Und Alltag heißt in dem Fall also Fragen aus dem Alltag?
Ja.
Also kann man das ungefähr so verstehen?
Genau, da geht es darum, kann man Zitronen eingefrieren, kann man tatsächlich Schimmelbefall wegkriegen, indem man es in die Waschmaschine tut, lauter solche Sachen. Okay. Und da kommt es halt immer drauf an, also ich bin immer so, was, wenn es um Mülltrennung geht, so hole ich die Punkte, da wo man sich halt auskennt. Und dann gibt es wieder der Bodo, der kennt sich mit Autos aus, mit Zylinder und Vergaserzeug, da strecke ich dann die Flügel. Ganz interessant.
Ja, und es gibt ja auch den Schauspieler,
ja?
Christoph Sonntag.
Ich hatte mal tatsächlich eine Filmidee, die dann später gemeinsam mit Jürgen Werner, der ist ja absoluter Top-Drehbuchschreiber und ich war der Co-Autor und da haben wir aus meiner Idee einen Film gemacht, der dann auch in der ARD gespielt wurde. Eine Hochzeit platzt selten allein, da geht es um eine Bankenkrise, also kleines Dorf in Unterhopfingen oder Bopfingen haben wir das genannt. Da holt sich der Hopferbauer, kriegt 100.000 Euro Bar ausgeliehen, weil er dringend Hopfer kaufen musste, weil man das halt so macht auf dem Dorf und dann kommt die BaFin und überprüft die Bank und die 100.000 fehlen. Und der kommt aber nicht an sein Geld ran. Und dann kommen die ganzen Bankthemen, so auch kombiniert mit einer Liebesgeschichte der Kinder und so weiter, ganz, ganz spannend verwickelt. Aber letztendlich war die Botschaft immer, das Geld, das wir auf der Bank haben, das gehört uns gar nicht, das wissen wir ja noch nicht. Wir haben es ja der Bank übereignet, dass sie damit arbeiten darf. Man denkt immer, ich habe 10.000 Euro auf dem Konto, ja, hast gar nicht. Wenn die Bank zumacht, ist dein Geld weg. Das ist die Philosophie des Filmes, aber halt witzig und lustig und fernsehtauglich. Und er durfte dann auch eine Rolle spielen.
Welche?
Ich war der Ökobauer, der quasi, wenn jetzt Verschwörungstheorie nicht so negativ beladen wäre, der im Prinzip nie an das System glaubt hat, der keine Kreditkarte hat, der kein Konto hat, der alles mit Bargeld macht und eigentlich im Prinzip gar kein Bargeld will, sondern lieber einen Tauschhandel betreibt. Also wenn er jetzt irgendwie ein paar Säcke Kartoffeln weggibt, will er lieber alte Schubkarre als 50 Euro dafür. Und der hat schon immer im Dorf erzählt, dass mit dem Geld was nicht stimmt und irgendwann hat er dann halt auch recht gehabt. Das ist das Verrückte dran an dem Film.
Gibt es in der Richtung jetzt ein Nachfolgeprojekt? Also Frage, könntest du dir vorstellen, wieder ein Drehbuchschreiber, wieder einen Film zu produzieren?
Mit ja, auch immer? Ja, das kann ich mir. Das Problem an mir ist, dass mich ganz, ganz viel interessiert, eigentlich viel zu viel. Das heißt, ich mache gern Musik, ich singe gern, ich habe jetzt wieder ein Lied aufgenommen für die neue Show, ich mache gern Sport, ich interessiere mich für Umweltschutz, wir haben die Stiftung, da werden wir sicher nachher noch drüber reden.
Ja.
Das war super, die Arbeit, aber das ist halt ein ganz mühsames Ding. Ich bin nicht in der Position, dass die ARD jetzt anrufen wird und sagt, du Sonntag, der Film war so geil, denk doch mal was Neues aus. Das heißt, ich müsste mir jetzt wieder eine Idee, es gibt ein paar Ideen, aber bevor ich mir an die Idee mache, muss ich jetzt gerade mein Programm schreiben, weil das ist das Handfeste. Da weiß ich, da wie meine Fans, da gehe ich raus, da habe ich 150 Auftritte im Jahr, die kommen dann und das ist das, wovon auch ich und mein Team lebe. Deswegen machen wir das vordringlich. Aber das andere macht mir auch Spaß. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich mit meinem Kumpel zusammen Filmproduktion gemacht, habe mehr Moderation gemacht, habe Filme gemacht und so weiter. Also ist alles, ist das Leben ist für mich hochinteressant, weil ich halt kreativ sein darf. Das ist das, was ich sein möchte.
Und in der Soko Stuttgart hattest du auch schon mal einen Auftritt.
Das stimmt, ja genau. Da war ich auch mal irgendwie, aber du wirst lachen, ich weiß gar nicht mehr, was ich gespielt habe. Irgendein, der irgendwas macht. Es war eine kleine Rolle. Aber es war lustig. Fernsehen macht Spaß.
Ja, das wollte ich gerade eben fragen. Fernsehen, also was ist dir lieber, kann man das überhaupt sagen, lieber live auf der Bühne
ja, klar.
Vor der TV-Kamera?
Live auf der Bühne vor meinem Publikum ist allerbeste, was es gibt.
Musik, so abwechslungsreich wie das Leben. Klinikenradio Bietigheim-Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, lieber Christoph, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir haben ja über das Fernsehen gesprochen und da kommen wir natürlich nicht umhin, um über eines der wichtigsten Projekte zu reden. Und das hat natürlich auch und gerade mit uns beiden zu tun.
Stimmt, Christophorus. Wir sind beim Christophorus, richtig?
Genau, ja. Titel, das jüngste Gerücht. Mhm. Christoph, erzähl du doch nochmal die Entstehung, wie wir beide dieses Kind auf die Welt gebracht haben.
Naja gut, es hat damit angefangen, dass ich in deiner Faschingssendung in Friedrichshafen drin war und wir uns, glaube ich, von der ersten Sekunde an, glaube ich, gemocht haben. So würde ich mal sagen, also fachlich und menschlich. Und du hast nachher zu mir gesagt, ich weiß noch den Moment, ey Sonntag, was du gemacht hast, fand ich super und wir machen viel zu wenig mit dir, können wir nicht mal was Neues planen, was richtig Großes. Und ich meine, das muss mir Künstler wie mir nicht sagen, ja klar, super. Und haben uns zusammengesetzt in meinem Büro damals in Bad Cannstatt, das weiß ich, und haben getüftelt, was könnten wir denn machen? Ja gut, was können wir machen? Kabarett-Stammtisch, ja, das macht ja der Ottfried Fischer schon. Was gibt's denn Neues? Na, riskant, dies und das. Und wie wir dann stundenlang gesprochen haben, sage ich, naja, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe über meine Schwester entdeckt, bei eBay hat sie eine Schrift vom Bruder Christophorus Sonntag entdeckt, die ich dann gekauft habe, eine Originalschrift von 1664, die war bei eBay zu haben und die habe ich dann geholt und habe sie dir hingelegt. Oh ja, wer ist das? Dann sage ich, das ist ein Geistlicher und das ist eine lateinische Schrift, De Ecclesia Subterranea, über die unterirdischen Kirchen. Die habe ich dann auch übersetzen lassen für Schweinegeld. Ich kann zwar ein bisschen Latein, aber so gut nicht. Um dann rauszufinden, dass es überhaupt nichts bringt. Der Text, es war ein Text über die Christen in der Christenverfolgung nach Jesu Tod, als sie sich in unterirdische Versammlungsräume predigen mussten. Ja, langweilig. Also in die heutige Zeit nicht adaptierbar. Ich dachte, ich mache ein Buch draus. Und dann sagtest du, ja, aber die Figur ist doch super, dann lass uns doch die Figur nehmen. Und über diese Idee lass uns doch die Figur eben nicht für ein Buch verwursteln, sondern lass uns die wieder aufleben lassen. Kam uns die Idee, dass der Christophorus Sonntag ja einmal im Jahr in seinem Namensvetter reinkarnieren können und ich so eine Fastenpredigt mache. Und dann, liebe Zuhörer, das ist was, das gibt's heute gar nicht mehr. Der Gerd hatte eine Sendung, wie hieß die? Eine 30 Minuten?
Treffpunkt,
genau.
Die gibt's heute immer noch.
Die gibt's immer noch.
Und da war Sonntags 18:45 Uhr.
Also guckt sie ruhig an. Und da war der Gerd zuständig und sagte, weißt du was, wir zeichnen das einfach auf und senden das einfach mal in diesem Sendeformat. Das würde heute in Sender durcheinander wirbeln, weil das ginge gar nicht mehr. Und das haben wir einfach gemacht. Wir haben die Sendung einfach aufgezeichnet im Fellbach, glaube ich, damals schon in der alten Kälte.
Ja, von Anfang an, ja.
Und dann hat der Gerd die zusammengeschnitten und gesendet und dann kam die einfach verdammt gut an. Und das war halt dem Gerd sein Trick, dass er gesagt hat, bevor ich mit meiner Obere theoretisch schwätze, Sie können sich nicht vorstellen, zeige ich Ihnen was.
Also ich kann jedem Macher, jedem auch jungen Redakteurin raten, man darf nicht immer nur die Vorgesetzten fragen, weil da kommt man jetzt mal nichts zustande. Man muss einfach auch gelegentlich in dem Beruf mutig sein. Und ein wichtiger Antrieb natürlich auch meinerseits war, dieses Projekt zu entwickeln war, ich war immer neidisch auf das bayerische Fernsehen, die immer kurz nach Fasnacht ihren Nockerberg gesendet haben aus dem wunderschönen Paulaner und habe immer gesagt, es kann doch nicht sein, weil es bei uns sowas nicht gibt.
Ja.
Und so kam man dann auf den Christoph, und der jetzt genau was tut jedes Jahr, lieber Christoph?
Also es ist immer eine 90-Minuten-Sendung mittlerweile, Sonntagabend 20:15 Uhr, die nächste ist am 26. Februar, kann man sich schon aufschreiben, 25. wird es aufgezeichnet, das heißt, wir machen ein Vorspiel, da ist ein Ensemble, das führt schon auf das Thema hin. Sind wir gerade dabei, das zusammenzuwursteln, darf ich noch nichts verraten. Dann kommt das Puppenspiel, das ist unser Pendant zu Bayern. Die haben ja Parodisten, die können da ein halbes Jahr proben, die haben einen anderen Etat als wir. Wir haben da Puppenspieler und Parodiestimmen von Andreas Müller. Und dann kommt der Bruder Christophorus mit seiner Fastenpredigt und fetzt die Politiker da unten zusammen nach Strich und Faden quer durch alle Parteien, ohne jede Grenze. Und das kann sich der Christoph, könnte mir so nicht erlauben, aber mit diesem Mann und mit diesem Nimbus des Geistlichen, der gerade aus dem Himmel kommt, der mit im Nebel reinschreitet und danach wieder zurückgeht, der ist sakrosankt, der darf sich das erlauben, der darf auch mal reinhauen und richtig deftig sein. Und das ist schon ein Gemetzel, dass es kracht, aber es macht richtig, richtig Spaß.
Wie waren denn so jetzt in all den Jahren so die Redaktionen unserer lieben und hehren Politiker, die ja wirklich von dir, man kann es nicht anders sagen, Vollfett abkriegen, und zwar alle Parteien, du schonst also niemanden. Ja, wie reagieren die drauf und was gibt's da für Echo?
Also in den letzten 10 Jahren haben sie die Klappe gehalten, weil sie natürlich wissen, das muss ertragen. Ja, und Sie wissen natürlich auch, dass Christoph auf dem Boden der demokratischen Vereinbarung steht. Also wenn Christoph auf einen Politiker schimpft, ist es nicht jemand, der die Demokratie aushöhlen will, sondern im Gegenteil, der quasi sagt, ich bin wie der Hacker, der eine Lücke findet, nicht um jemanden zu erpressen, sondern zu sagen, da kannst du erpresst werden. Ein ganz anderer Ansatz. Deswegen akzeptieren Sie es. Aber witzigerweise gab es bei der letzten Christophers-Sendung zum ersten Mal zwei Klagen. Ich rede nicht im Detail drüber, wo ich echt überrascht war, wo sich dann Politiker beklagt haben und gesagt haben, jetzt hast du mich zu hart rangenommen und da musste ich dann mit denen schon einen Stuhlkreis machen, um das wieder einzunorden.
Oha.
Ja. Aber letztendlich, das gehört zum Spiel dazu, das wissen die. Und letztendlich geht die Opposition mit ihnen härter und vor allem gemeiner ins Gericht, weil Christoph lobt auch mal. Also der Geistliche, der kann auch mal sagen, das hast du gut gemacht.
Weil normalerweise ist ja bei solchen Sendungen so, dass derjenige beleidigt ist, der nicht erwähnt wird.
Ja, das stimmt. Das ist das Allerschlimmste. Ja. Das ist das Allerschlimmste. Und letztes Mal waren etliche nicht da. Das lag daran, dass wir die Sendung verschoben haben wegen Corona. Dann hat man sie endlich eingetütet und dann kam der Ukraine-Krieg, dieses unsägliche Ding, über das man nicht einmal nachdenken will, weil es einen so furchtbar fertig macht. Und dann haben wir es nochmal verschoben, was natürlich eigentlich nichts bringt, aber dann haben wir es auf Ostern verschoben, haben es zuerst einmal in Ostern gemacht und da waren die Politiker halt so kurzfristig nicht mehr zu haben. Waren viele weg, aber der Christoph hat gesagt, dieses Jahr haben wir weniger von euch da. Deswegen hat er sich vorgenommen, die nicht da sind, so dermaßen herzuprügeln, damit sie das nächste Mal wissen, es ist besser, du bist da. Und ich glaube, die Botschaft kam an.
Stichwort Zukunft vom jüngsten Gericht vom Bruder Christophorus. Wo entwickelt sich's hin? Weil man weiß ja, Sendezeiten verändern sich, Sendeplätze, die Finanzen, alles spielt eine Rolle. Wohin denkst du, wird sich's entwickeln die kommenden Jahre?
Also ich glaube zwei Dinge. Zum einen tatsächlich, wir haben jedes Jahr die Diskussion übers Geld. Wir wollen es immer größer, schneller, toller machen, besser, was eigentlich im Zweifel immer mehr Geld kostet. Jetzt kostet alles immer mehr Geld. Die Saalmieten, das Heizen, wir wissen es ja alles, kostet alles mehr. Ich glaube und hoffe, dass die Sendung mittlerweile so ein unverzichtbarer Kult geworden ist, dass es die geben wird, solange es mich gibt.
Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, aber einem sehr, sehr wichtigen. Das weiß ich, das ist mehr als eine Herzensangelegenheit von Christoph Sonntag. Und zwar seine Stiftung, und zwar Stiftung schon mal mit PH geschrieben. Das klären wir gleich, warum du das so gemacht hast. Christoph, die Stiftung Christoph Sonntag, welche Idee steckt dahinter? Warum hast du dieses Projekt auf die Welt gebracht?
Sagen wir mal so, ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die Kabarettist werden. Das eine sind Deutschlehrer, die Kinder nicht leiden können und zu spät merken. Und das andere sind Menschen, die vielleicht ein bisschen an dieser Welt schrauben wollen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ich habe dieses Rätsel noch nicht ergründet, weshalb ich da sein darf, weshalb es ausgerechnet ich bin, weshalb ich ein Ich-Gefühl haben darf und nicht ein Du-Gefühl, weshalb nicht ein anderer in mir steckt. Das ist ein Riesengeschenk. Gottesgeschenk oder kosmisches Geschenk und das genieße ich sehr und habe auch das Gefühl, dass ich privilegiert leben darf. Nicht, weil ich eine Yacht besitze, sondern weil es mir gut geht und weil ich vor allem halt in so einem glücklichen Job stecke, der mich glücklich macht und Menschen glücklich machen darf. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee oder habe bemerkt, dass du von der Bühne runter Menschen nicht veränderst. Tatsächlich. Es kommt einer rein mit seiner Meinung, fühlt sie bestätigt oder fühlt sie attackiert und geht wieder raus. Und das hat mich so ein bisschen unzufrieden gemacht, subtil. Und dann gab es irgendwann die Möglichkeit, den Max Eitze zu retten. Ich fahre mit meinem Mitarbeiter dran vorbei, ich sage, diese stinkende Pfütze, ja, ich hasse die Bayern für ihre schöne Seen, ich habe da studiert, alle 5 Minuten hast du einen Badesee, Smaragdgrün und wir haben sowas nicht. Und da sagt der, Zitat, wenn man bedenkt, dass sich neben dem See eine Frischwasserquelle befindet, sei wie bitte, was? Ja, dann hat er mir das erklärt, er wusste das, dass die NBW damals Wasserversorger diese Quelle hatte, um die Notwasserversorgung zu unterstützen oder zu gewährleisten, 200 Liter Schüttung pro Sekunde, Frischwasser, Brauchwasser, im Prinzip Trinkwasser. Und dann bin ich wirklich am nächsten Tag zur NBW gelaufen, habe unten geklingelt, habe gesagt, ich möchte Vorstand sprechen, Christoph Sonder, Kabarettist, ich glaube, es war noch nie so schnell jemand beim Vorstand, und habe dem erzählt, ihr habt da eine Quelle und wenn ihr das Wasser, wenn ihr das nicht braucht, einfach in den Max Eitze schütten und den damit durchspülen und sauber machen, wäre das doch eine tolle Idee. Sagt er, ja, denkt darüber nach. Das heißt, Sie haben 6 Wochen Zeit, weil dann mache ich die Pressekonferenz und sage, wie ihr euch entschieden habt. Woraufhin ich später, 2 Tage später, Fax gekriegt habe. Jetzt die jungen Mitarbeiter schütteln wieder den Kopf. Fax. Reden wir nachher drüber. Habe ich Fax gekriegt, wir sind dabei. Und haben wir diese Aktion gemacht und der Max Eitze ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Ich sage jetzt andersrum, er wäre schon längst tot und umgekippt, wenn wir die Aktion nicht machen würden. Dass es ein Fischsterben gab vor 2 Jahren, hat andere Gründe, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber wir sind dran, dass der See richtig sauber wird. wird. Und als es dann so gut geklappt hat, dieses Großprojekt, habe ich zu meinem Team gesagt, du Leute, jetzt haben wir die Stiftung, es gibt diese gemeinnützige GmbH, weil die Fonds mussten wir gründen, wenn du spenden willst, was wir braucht haben. Lass uns doch was anders machen. Und mein Ansatz war immer, uns alte Säcke änderst nimmer, aber die Jugendlichen, die Kinder, an denen kannst du noch drehen. Also haben wir angefangen, Kinderprojekte zu entwickeln, Sponsoren zu suchen, vor allem die Sparta Bank, die uns da wirklich tierisch unterstützt, aber auch Porsche und andere, Hofmeister auch, also Leute, die uns wirklich helfen, dass wir die Projekte umsetzen. Und da machen wir Ernährungswochen, Demokratiewochen, Toleranzwochen, Demokratiewochen. Wir müssen ja für die Demokratie wieder einen Ring steigen. Das hätten uns ja vor 10 Jahren, wir hätten den ja für blöd erklärt. Aber tatsächlich wurde die Demokratie unterhöhlt seit 15 Jahren von dem ganzen Troll und diese Zweitmeinungen, die alle in der Welt sind, die gar nicht echt sind, aber die plötzlich die Menschen glauben. Und da machen wir ein Programm, das mit Jugendlichen ganze Woche lang die mit dem Thema so konfrontiert, dass die nachher wissen, dass die Demokratie auch geschützt und weiterentwickelt werden muss. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, weil da kann ich richtig was zurückgeben. Durch meinen Namen kann ich natürlich vielleicht auch ein bisschen leichter die Gelder dafür kriegen, mag ja sein, aber das nehme ich dann opportunistisch billig in den Kauf.
Wie muss man sich das vorstellen, also wenn du jetzt so und so viele Schüler beieinander hast, wie läuft es denn konkret ab? Also was machst du da konkret oder hast du da Referenten oder werden da Übungen gemacht? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen, so eine Arbeit?
Also der Christoph Sonntag hat ja einen Job und muss ja auf die Bühne gehen und fürs Fernsehen und Radio arbeiten. Ich bin der quasi die Idee entwickelt oder mitentwickelt, der dann das Konzept mitmacht, der dann zum Sponsor geht und sagt, möchtest du unterstützen? Sponsor sagt ja und dann gibt unsere Stiftung das quasi als Auftrag raus. Das heißt, bei den Demokratiewochen engagieren wir Sozialarbeiter, Teamer, einen Teamleiter, organisieren Busse, die Kinder herbringen, die Jugendlichen. Und die machen dann, ich habe ein eigenes Theater bei mir in Bad Cannstatt mit 60 Sitzplätzen. Wir machen das im Augenblick da, weil das Corona sicher ausgebaut ist. Also da steckt sich dann im Zweifel keiner an. Und am letzten Tag, das lasse ich mir einfach nicht nehmen, erscheine ich dann auch nochmal und rede mit den Jugendlichen, weil das ist das, was ihnen bleibt. Hey, der Sonntag, der nimmt mich ja ernst. Der kommt ja, lädt mich in sein eigenes Haus ein. Ich bin in seinem Theater und er kommt dann nachher noch und spricht mit mir und nimmt mich ernst auf Augenhöhe und sagt mir, wie er die Welt sieht, wie er die Demokratie sieht, wo er mich ermahnt. Und dann kriegt sie immer auch noch eine halbe Stunde altersgerechtes Kabarett. Das ist so mein Anteil, wo ich halt einfach mich einbringe. Und es ist auch echt lustig, manchmal kommt so eine 22-jährige Frau auf mich zu, fällt vor mir auf die Knie und während ich noch denke, hey, was ich in meinem Alter noch für eine Ausstrahlung habe, sagt sie, Herr Sonntag, ich war vor 10 Jahren bei Ihrer Ernährungswoche bei Ihnen daheim. Also, das heißt, das ist der Moment, wo sie halt mit mir konfrontiert werden. Sie kennen mich dann teilweise nicht oder im Zweifel nicht, aber die Mama kennt mich oder die Oma. Und da kriegt es dann im Nachhinein Unterbau. Hey, bei dem wart ihr und der hat das gemacht, das ist ja super. Und was habt ihr da gelernt? Und da bleibt es nachhaltig.
Du hast es schon jetzt ein paar Mal erwähnt, Sponsoren. Ja. Solche Projekte brauchen Finanzierung. Ja. Wie finanziert sich die Stiftung?
Ja, die Stiftung ist eine GmbH, deswegen hat sie ja das PH, gemeinnützige GmbH. Mhm. Da liegen 25.000 Euro Privatgeld von Christoph drin, schön gebunkert und alles andere ist halt so, dass wir sind sehr schlank aufgestellt. Wir haben eine Mitarbeiterin in der Stiftung, das war's. Ich arbeite ehrenamtlich dafür und dann gehen wir halt holen wir halt Projektgelder. Das heißt, wir konzeptionieren das Projekt, wir wissen, was es kostet, weil wir die Angebote einholen und dann sagen wir dem Sponsor, wenn wir diese 10 Ernährungswochen für dich machen wollen, kostet Summe X, dann sagt er, hab ich oder ich hab's Doppelte oder hab nur die Hälfte und dann suchen wir uns weiter oder machen doppelt so viel und dann machen wir halt das, was wir kriegen. Aber wir haben kürzlich haben wir es mal so versucht zu bilanzieren an Geld und Sachleistungen. In den letzten 13 Jahren 5 Millionen, unsere Stiftung vorne rein, hinten wieder raus. Und das darf man vielleicht auch erzählen, wir hatten auch eine Steuerprüfung. Und die hatten dann 3 Wochen lang alle Quittungen anguckt. Das war damals ein bisschen als ich so ein bisschen unter Druck gesetzt wurde und mit falschen Vorwürfen durch die Presse gezogen wurde. Und dann musste die das angucken und das Ergebnis waren DIN A4-Zettel, keine Feststellungen. Und die Ladies haben dann gesagt, wissen Sie, Herr Sonntag, wir prüfen eigentlich ständig Stiftungen, aber wir haben noch kaum eine gesehen, die so schlank und effizient arbeitet wie Sie. Da bin ich sehr stolz drauf.
Kann man für die Stiftung auch spenden, wenn man will?
Das kann man.
Gibt es ja ein Spendenkonto irgendwo?
Ja, Stiftung mit ph.tv findet man im Internet und da kann man dann gerne uns helfen. Wir freuen uns.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir den Christoph Sonntag kennengelernt als Kabarettist, als Comedian, als Schauspieler, als Drehbuchautor. Aber er hat doch ein paar weitere Funktionen, Dinge, die er treibt. Christoph, was machst du denn sonst noch alles?
Also, bevor ich jetzt die 15 Bücher erwähne, muss ich mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was erzählen. Ich habe gerade eine SMS kriegt von meinem Schatz daheim, die Lena, die auch aus Bietigheim kommt, aus dieser wunderschönen Stadt, und sie schreibt, was für ein toller, cooler Moderator.
Ja.
Das muss man doch jetzt mal in die Öffentlichkeit bringen. Ein kurzer Applaus für unseren Gerd.
Da bedanke ich mich unbekannterweise bei der Lena und bemühe mich weiterhin so nett zu sein.
Das wird dir nicht schwerfallen. Also tatsächlich habe ich 15 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ich habe es ja vorhin gesagt, das Dumme ist eigentlich, dass mich alles interessiert. Und ich weiß noch, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe und meine damalige Agentin sitzt verzweifelt vor mir und sagt, Christoph, das ist ein ganz anderes Haifischbecken, mach doch lieber jetzt im Kabarett weiter, wo du jetzt schon auf Erfolgsspur bist. Und sagt, ja, aber ich muss das Buch jetzt schreiben. Ich habe jetzt die Idee im Kopf, das geht jetzt nicht anders. Und die hat mich völlig fassungslos angeschaut. Und das war so ein bisschen mein Opa, das kommt von meinem Opa, der hatte eine Holzspielwarenfabrik, war Bildhauer. Und irgendwann war die Holzspielwarenfabrik, hat die nicht mehr funktioniert, als Plastikschlitten modern wurden, da hat man die halt zugemacht. Und dann hat mein Opa jeden Tag geschafft, aber keiner wusste, was er macht. Er wusste es abends auch noch nicht. Er ist dann morgens aufgestanden, ist in seine Werkstatt, hat irgendwelche Hölzer von rechts nach links sortiert, hat Schrauben sortiert, hat irgendwas angestrichen, hatte nur 6000 Liter blaue Farbe übrig, hat alles blau angestrichen, auch Pralineschachtel. Der war der glücklichste Mensch der Welt, der hat immer gearbeitet, aber keiner hat ihm gesagt, was er machen muss. Er hatte keine Vorgaben, er hatte keine Mengen zu liefern. Er hat sich seine Zufriedenheit einfach aus dem Ich lebe gerade und tu was geholt. Und das habe ich als Kind bewundert, mein Opa habe ich bewundert. Der war so glücklich, einfach nur, weil ihm keiner reinreden konnte. Und das ist ein Zustand, den ich immer wieder versuche, auch für mich zu erzeugen. Es geht in modernen Zeiten ganz schlecht. Aber das hat auch was mit meiner Arbeit zu tun. Ich arbeite immer gern das, was mich gerade anspringt. Das arbeite ich dann ab und ich kann auch nicht anders. Meine Freunde wissen das. Also Lena weiß es auch. Wenn ihr eine Idee habt, muss ich sie machen.
Was war das erste Buch? Wie war der Titel und worum ging es da nochmal konkret?
Das erste Buch war ein Sonntag im staatlichen Fundamt für peinliche Verluste. Das war damals meine Erfolgskomödie, wie man heute sagt, bei SWF3.
Klingt kabarettistisch, komödienmäßig, oder?
Ja, ich war der Beamte im Fundamt für peinliche Verluste. Die Idee kam mir in den 80er Jahre als ein Volkszählungs, ich habe ja gerade erzählt, Volkszählung war damals unser Gegner, und da hat ein Volkszähler in Stuttgart auf der Mauer 150 ausgefüllte Bögen liegen lassen. Das war natürlich für uns Gegner der Volkszählung ein Riesenskandal. Und dann habe ich für diesen Abend im Laboratorium eine Szene geschrieben, mein Telefon klingelt, ich bin im staatlichen Fundamt für peinliche Verluste, und da ruft einer an, hat seine Volkszählungsbögen verloren. Habe ich da eine kurze Nummer gemacht, und das war dann die Nummer, die nachher SWF 3 gekauft hat. Mhm. Und das war nur die Zeit, als so ein Sender wie SWF 3 oder SWR 3 nicht 695 Comedians hatte, die alles so teilweise belangloses Zeug machen, sondern die haben gesagt, einer macht es jetzt. Und der darf es auch machen. Und dann gab es zwei oder drei, die das gemacht haben. Und dann war es halt richtig, er konnte sich auch richtig reinfräsen in die Fangemeinde. Ach, das war noch Zeiten damals.
Wie viele Bücher sind es mittlerweile?
15.
15 Bücher? Ja. Man fragt sich, wo der Mann all seine Zeit her hat. Aber das ist noch nicht alles. Den Schriftsteller haben wir jetzt auch. Aber es gibt auch noch den Musiker. Und wenn man auf der Homepage, auf der Website von Christoph guckt, kann man Bilder sehen. Mit auf jeden Fall schon mal mit zwei Instrumenten, Christoph. Mhm. Einmal spielst du Gitarre und dann bist du so ein kleiner David Garrett.
Ein kleiner David Garrett. Also ich hatte tatsächlich 16 Jahre Violinunterricht in meinem Leben. Also es gibt Violinisten, die mit der Hälfte Unterricht mehr rausgekriegt haben als ich. Liegt auch wieder daran, dass mich als Kind, mich hat so viel auch als Kind schon alles interessiert. Ich wollte gern Geige spielen, wollte aber gleichzeitig auch Gitarre spielen, wollte auch gleichzeitig Rollschuh laufen. Ich wollte halt immer alles. Und wenn du in die Breite gehst, geht's nicht in die Tiefe. Ganz einfach, wenn du in die Tiefe gehst, geht's nicht in die Breite. Das ist ein physikalisches Gesetz. Und deswegen habe ich das damals nicht so schrecklich ernst genommen und kann leidlich gut Geige spielen und mach einfach gern Musik. Es gab nie ein Programm, außer die erste zwei, wo kein Musiktitel drin gewesen wäre, und es macht mir immer furchtbar Spaß, weil ich es halt auch ein bisschen kann. Mein Sohn, der Samuel, der geht jetzt in die Musikecke, der singt natürlich wie ein Gott. Ich singe bestenfalls wie ein Halbgott, aber es reicht.
Und wenn ich das Bild mir in Erinnerung rufe mit der Gitarre, das sieht schon ziemlich rockig aus. Also
ich habe in einer Rockband auch gespielt. Allerdings die Rockband war, da war ich zweiter Gitarrist und da habe ich so drunter gelitten, dass der erste Gitarrist und unser Leadsänger, der Gerd, der heute Neil Hoffman heißt und in London wohnt und Chef von einer Band ist, die Amphibic heißt, und der hat einfach besser ausgesehen, besser singen können, besser Gitarre spielen können. Und das ist in der Band ziemlich blöd, wenn es einen gibt, der das besser kann als du. Das ist das, was Udo Lindenberg vermieden hat. Er hat keinen besseren mit auf die Bühne gebracht. Wobei das leicht gewesen wäre für ihn, aber das hat er nicht gemacht. Deswegen ist er ganz vorne. Ja. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch die Geige wieder geholt. Wobei mir relativ schnell klar war, dass ich die Geige nicht für klassische Berufsmusik verwenden werde. Das wäre mir auch wieder zu eingeschränkt gewesen.
Und komponierst du auch selber oder machst du Coverstücke? Wie weit geht's denn?
Mal so. Also es gibt ein paar Lieder, die habe ich selber geschrieben, nur das selber schreiben ist halt so, du gehst mit einer Idee ins Studio und am Schluss kommt was ganz anderes raus, weil der Produzent noch mitmischt und noch mal jemand anders mitmischt. Und ich glaube nicht, dass es ein Lied gibt, das irgendeiner allein gemacht hat. Ich glaube, das ist mittlerweile eine Komplettkomposition. Aber mir macht es Spaß, wie gesagt, und für mich ist so ein neues Programmschreiben beginnt immer damit, dass das Lied fertiggestellt wird. Und dann habe ich so das Gefühl, die Hälfte habe ich schon, was natürlich völliger Quatsch ist, aber das ist immer sehr viel Arbeit, bis es dann steht, bis es eingesungen hast, bis es dann gut klingt. Und dann liegt es in der Schublade und dann weiß ich, okay, das habe ich jetzt schon mal, der Rest kommt von selber.
Jetzt stellen Sie sich bestimmt auch die Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, andersrum, hat dieser Mann überhaupt noch Freizeit? Gibt es das Wort für den überhaupt? Christoph, hast du Freizeit? Und wenn ja, was machst du in der?
Ja, das muss man sich anders vorstellen. Für mich ist das ganze Leben Freizeit und das ganze Leben Arbeit. Es gibt nicht Arbeitsbereiche, dass der Christoph ab von 9 bis 12 am Rechner sitzt, von 12 bis 1 kocht, von 1 bis 2 isst und dann Mittagsschlaf macht. Sondern ich bin immer in diesem Dienst, den ich habe, wie so ein Notfallarzt. Und wenn mir eine Idee nachts um 2 kommt, muss ich es um 2 aufschreiben. Und wenn den ganzen Tag nichts passiert, dann ist halt nichts passiert.
Jetzt haben wir sehr viel über den Künstler Christoph Sonntag erfahren. Jetzt würde mich auch noch ein bisschen was zum Menschen Christoph Sonntag interessieren. Und da ist ja ganz wichtig, wenn man so viel macht wie du, Christoph, und so viel auch zwangsläufig damit unterwegs ist, weil es ist ja auch ein Job, der dich Land auf, Land ab durch die Republik mehr oder weniger treibt. Wie wichtig ist für dich Familie und wie sehr hat dich deine Familie denn für das alles geprägt?
Ja, essentiell. Ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle. Ich meine, ich lag auch schon im Krankenhaus mit 16, erstes Erlebnis, komplizierter Schienbeinbruch, und dann liegst du da drin und dann denkst irgendwie, und das spreche ich euch direkt an, die ihr gerade im Bett liegt, dann denkst du, ich möchte eigentlich nur laufen können. Ja, also wie du merkst, dass die Bedürfnisse eigentlich so existenziell sind und du gehst immer davon aus, dass sie funktionieren. Und da brauchst du immer Familie. Das Leben hat immer wieder Krisen für dich auf dem Tablett. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Es fährt mal gemütlich geradeaus, dann rast wieder der Berg runter, dann rast der Berg wieder hoch, dann geht's nach rechts und links. Und gut beraten sind wir, wenn wir die Fahrt mitmachen. Also dass wir uns nicht gegen die Rechtskurve wehren, weil wir schaffen es eh nicht. Reinlege, mitfahre, auch wenn es weh tut. Es tut weniger weh, wenn man es mitmacht und begreift. Und da muss ich sagen, ich habe natürlich schon etliche Krisen hinter mir. Völlig klar, wenn du auch so in der Öffentlichkeit stehst, wirst du angreifbar, habe ich ja erlebt. Habe das erleben müssen, dass jemand was über dich behauptet, was einfach von vorne bis hinten nicht stimmt, was sich aber trotzdem fast vernichtet. Und da war es total wichtig, dass meine Partnerschaft stabil ist, dass ich Kinder habe, die mich lieben, auf die mich verlassen kann, und dass ich Schwestern habe und Eltern habe und Tanten und Onkels, die alle da waren. Das wissen wir alle. Wir leben nur scheinbar allein.
Du hast vorher von deinem Opa geredet. Ja. Da würde ich nochmal gerne einhaken. Mhm. Also Opas sind ja immer ganz besondere Figuren im Leben. Wie war der Umgang mit dem, was vorher erzählt, er hat ein ganz verrückte Sachen gemacht. Mhm. Also wie sehr war der wichtig und den natürlich auch Vater und Mutter?
Ja, für mich waren die Großeltern fast präsenter. Wir haben im Haus von den Großeltern gelebt und die waren für mich aufregender und spannender. Mein Vater war ständig im Büro, meine Mutter war irgendwie ständig am Wursteln. Aber die Großeltern, die waren spannend, weil die waren so anders. Also meine Oma hatte immer eine Kittelschürze an und Dutt. Meine Oma hatte meterlange graue Haare. Ich habe die einmal als Kind, wie sie ins Bett ist, mit langen Haaren gesehen. Ich bin völlig umgefallen. Es war ein ganz anderer Mensch. Und der Opa wiederum war auch sperrig und ein schwieriger Charakter. Aber mich hat er mögen, ich habe ihn mögen. Wir zwei haben uns unglaublich gut verstanden. Und mit dem habe ich oft auch mitgearbeitet. Also wenn es dann darum ging, Schränke zu verstellen oder Pralinen-Schachtel blau anzustreichen, sondern war ich halt sein Helfer. Dann hat er mich geholt und habe ich das eine Stunde lang gemacht. Und was ihm immer Spaß gemacht hat, wenn ich Geige geübt habe und er hat nebenher geschnitzt, das war immer sein Ding. Er hat gesagt, komm doch zu mir runter und dann habe ich neben ihm geigt, dann war das Geige weniger langweilig und er fand das war toll. Das war so eine Symbiose, so wie wenn eine schnurrende Katze auf deinem Schoß liegt und die schnurrt halt zusätzlich dazu. So muss man sich vorstellen. Und es ist so eine Wärme, die ich da erlebt habe, die mich geprägt hat, die mir auch immer wieder eine Gänsehaut macht. Und die ich immer wieder versucht zu erzeugen mit meinen Kindern, mit Freunden, wenn man zusammensitzt, dass einfach diese Energie, gut, ein Christ würde sagen, die göttliche Liebe, ein Laizist würde sagen, oder ein Esoteriker würde sagen, die kosmische Energie, scheißegal, intellektuell formuliert, was es ist, es gibt sie und du kannst sie anzapfen. Das ist ganz einfach. Du musst dich hier hingeben und musst sagen, jetzt komm bitte über mich, dann tut es auch. Und was mir auffällt, ist, es sind gerade ganz schwierige Zeiten in meiner Branche. Das heißt, man wurstelt an jedem Eck. Alles wird teurer, schwieriger, mit mehr Arbeit verbunden, mit weniger Umsatz verbunden, mit mehr Probleme. Und ich muss jeden Tag, ich muss gerade mehr um mein Glück kämpfen als früher. Aber nicht, dass ich es nicht habe, sondern dass ich es halt spüre. Also dieses Gefühl, ich spüre Glück, das ist gerade etwas vernebelt. Aber das kann auch, ich glaube, das ist die Weltlage. Ich sehe außen, wenn ich rausgehe, kein mehr lachen. Ich habe mir einbildet, früher wenigstens ab und zu welche Lacher sehen, eine Grüpple von Menschen. Ich sehe kein mehr lachen, frag mich nicht warum. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind echt so beschäftigt mit dieser Corona-Krise, die hat uns gesagt, früher dachten wir, du bist krank, Arzt gibt dir eine Spritze, bist wieder gesund. Plötzlich merken wir, hey, wir sind ja sterblich. Wir sind ja empfänglich für so Zeug. Plötzlich hast du es kaum im Griff, fängt dieser Krieg an, der uns sagt, die Friedensdividende war eine Einbildung. Dass du Wandel durch Handel hinkriegst, war eine Einbildung. Wie schrecklich muss es für die SPD sein? Das ist ein Glaubenssatz. Denn er hat mir bewiesen, dass ihr Gott nicht lebt. Brutal, damit muss ich erst mal zurechtkommen. Und das nimmt uns alle so subtil mit, uns alle, jeden Einzelnen, jeden anders, dass wir sind immer, wie im Bild, wunderschönes Land, aber es hat irgendwie, die Wolke hauen nie ab. So kommt es mir gerade vor.
Stichwort eigene Familie, da ging es ja in, wie man hat in der Presse ja verfolgen.
Ja, aber die neue Familie etwas, ist so herrlich, die etwas, genau, entschädigt mich für alles.
Turbulent zu, aber ja. Wichtig sind natürlich die Kinder. Ja. Du hast drei davon, die sind wie alt und was machen die?
Der Samuel ist 25, ist halbfertiger Psychologe, hat einen Studienplatz gekriegt in Tübingen und habe ja schon gesagt, ist ein begnadeter Musiker. Sieht auch gleichzeitig noch klasse aus. Ich sage immer, das hat er natürlich von der Mutter. Ja. Ist ein intelligenter Typ, kann gut moderieren. Also der wird seinen Weg gehen in der Medienwelt, die sehr viel schwieriger geworden ist. Also früher hätte sich so ein Typ schon mit 17 abgriffen, der hätte gar kein Abi mehr machen dürfen. Er muss jetzt ein bisschen länger kämpfen, bis er durchkommt, aber er wird es schaffen. Da bin ich hoch überzeugt. Die Salome ist in Berlin, studiert Tiermedizin. Auch ein Blitzgescheitsmädle.
Bei Gott, ja.
Sieht auch so aus wie ich. Und der Oskar ist 9 und in der Waldorfschule und ja.
Letzte Frage bei dem Thema Freunde. Jetzt könnte man ja vorstellen, Freunde braucht man, ja. Aber sind die leicht zum Kriegen? Oder ist man gern Freund, weil das der berühmte Sonntag ist? Und oder wie ehrlich läuft das?
Muss ich jetzt, nachdem ich die Krise hinter mir habe und meine Freunde mit anderen Blicke gesehen haben, muss ich schon sagen, es gibt ja die Sätze wie, wenn du eine Freundin suchst, unter 9, wie geht der Spruch?
Sucht einen Hund.
Ja, oder sowas, nee, von 99, also such 100 Freundinnen und eine von 99 ist es dann. Tatsächlich ist es so, dass das schon die Gefahr besteht natürlich, wenn das, was du machst, exaltiert ist und in der Öffentlichkeit stattfindet und man sich mit dir schmücken kann, passiert es auch, dass sich Menschen mit dir schmücken und dass man dann teilweise vielleicht, oder ich teilweise nicht erkannt habe, wo die Freundschaft begründet liegt. Das habe ich jetzt gelernt, aber da habe ich schon 1984 von meinem Volontärsvater beim Umweltmagazin Natur, Hanjo Seisler, der sagte mir, Christoph, du kannst nicht früh genug damit beginnen, deine Freunde auszusieben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kehren jetzt nochmal zurück zum Inhaltlichen. Vielleicht kennen Sie den Begriff Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, den gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Ich kenne den auch, habe über den auch schon vor Jahrzehnten eine Fernsehsendung gemacht. Und Christoph, du bist dort in der Jury und da werden die Nachwuchskünstlerinnen und Künstler entdeckt und an die Öffentlichkeit gebracht. Um was genau geht's da und was genau machst du da?
Wir sind eine Jury, eine mehrköpfige Jury. aus verschiedenen Menschen, aus verschiedenen Branchen in der Kulturbranche und gucken uns zwischen 30 und 67 Beiträge an von Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern. Das ist nicht immer die reine Freude, ist auch viel Arbeit, aber wir küren dann zwei Hauptpreise, einen Förderpreis und einen Ehrenpreis. Und die Menschen, die das bisher gekriegt haben, die haben wirklich ihren Job hinschmeißen können und sich auf die Kultur verlassen, weil unser Preis ist eigentlich der einzige Staatspreis in Deutschland, Kabarettspreis, und es ist nach dem deutschen Gleichungspreis eigentlich der wichtigste und bedeutendste. Also die St. Ingbert der Pfändle kann ich auch noch dazu kriegen, aber Gleichungspreis Baden-Württemberg, das ist eine Auszeichnung, das steht für sich. Okay. Und jetzt stehen wir ein bisschen an dem Problem, dass wir viele Jungs und Mädels gekürt haben und die schreiben mir jetzt, hey Christoph, super, du hast mir einen Preis gegeben mit deiner Jury, toll, und ich habe meine Lehre aufgegeben und habe ein Bühnenprogramm geschrieben und jetzt stehe ich da und habe keine Auftritte mehr. Okay. Das ist die Situation.
Also ich stehe jetzt im Moment nach wie vor die allgemeine Situation für Künstler, Kabarettisten, Comedians.
Intellektuell formuliert.
Nach wie vor problematisch, oder?
Intellektuell formuliert beschissen. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, zusammengefasst, wir haben vielleicht 30% der Besucher bei vielleicht 20-30% der sonstigen Tourauslastung. Gleichzeitig wird alles teurer, weil die ganzen Stagehands und Techniker und irgendwas, die sind in der Corona-Zeit in Berufe abgetaucht, die kommen da auch nicht mehr zurück, weil die plötzlich merken, dass man um 16 Uhr auch Dienstschluss haben kann und nicht bis 2 auf der Bühne rumturnen muss und Kabel sammeln. Das heißt, wir müssten jetzt alle viel mehr Geld investieren, um die weniger Auftritte mit weniger Umsatz machen zu können. Und das wird von vorne bis hinten nicht funktionieren. Bühnenleihe wird teurer, Technikleihen wird teurer. Die Menschen, die uns besuchen sollen, haben weniger Geld, weil sie Faktor X erhöhte Heizpreise haben und eine Inflation ihnen das Geld zerfrisst in den Finger. Das ist richtig, richtig dramatisch, wenn man mich fragt. Und ich bin ein arrivierter Künstler. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich kann auch noch mal ein Buch schreiben zur Not oder mache noch mal eine Fernsehsendung. Aber jemand, der das nicht so entscheiden kann wie ich, der ist ziemlich schlecht dran gerade.
Konsequenzen?
Naja, wir haben jetzt gefördert von Sparta und Stiel in Corona-Zeiten eine Aktion gemacht, die hieß Kleinkunst wird laut. Das heißt, wir haben 36 unserer Kleinkünstler, gerade aus dem Genre, das ich bezeichne, eingeladen, vernünftiges Geld bezahlt, haben mit ihnen eine 20-minütige Online-Sendung aufgezeichnet, die sie dann wiederum brauchen konnten, um sich weiter zu bewerben, um sich bei den Veranstaltern im Gedächtnis zu halten. Hey, ich mache noch was. Und ich habe dabei das Erlebnis gehabt, ich habe das moderiert im Prinzip oder die Leute eingeführt und keiner von unseren 36 Jungs und Mädels hätte seinen Text am Stück hinkriegt. Alle haben unterbrechen müssen, überall mussten wir ansetzen, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Und es gab auch eine arrivierte Künstlerin aus Bayern, die eigentlich absagen wollte, mit vorgeschobenen Gründen. Ich habe es nicht zugelassen. Ich habe einen Kompromiss nach dem anderen gebaut. Dann machen wir die Sendung halt später. Dann machen wir sie halt einen Tag später. Machen wir sie eine Woche später, bis sie dann doch kam. Und die fällt mir nachher in den Arm und sagt, Christoph, jetzt weiß ich wieder, dass ich es noch kann. Ich dachte, ich kann es nicht mehr. Also es ist wirklich schlimm. Die Branche ist gebeutelt und es ist auch auf absehbare Zeit noch sehr schwierig.
Ja, das klingt schon recht dramatisch eigentlich, ja, was du da sagst.
Ja, es ist dramatisch. Wie gesagt, für das untere Feld, für die Newcomer. Also wenn jetzt einer zu mir kommt, sagt, würdest du mir raten, ein Kabarettprogramm zu schreiben auf die Bühne gehen, dann willst du ganz ehrlich, wird Zahnarzthelfer oder...
Lass
es bleiben. Und das ist ein Rat, den ich nie gebe. Aber ich habe gesagt, Leute, springt, es geht, es funktioniert. Was wir jetzt allerdings machen, und da freue ich mich total drauf, dass wir diese Kleinkunst wird laut, diese Online-Aktion, dass wir ein großes Festival machen am 10. September. Das kann man sich merken, das ist am Tag vor 9-11, auf der Sparta-Eventbühne im Killesberg. Und ich würde sagen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, bis dahin seid ihr einfach wieder gesund. Wäre das nicht ein Thema? Also spätestens am 10. September seid ihr wieder gesund, da wird dieses Krankenhaus einfach kollektiv verlassen. Da lauft ihr alle raus, wie wenn der Heiland reinkommen wäre, gesagt hätte, ihr seid jetzt wieder, ihr könnt wieder laufen. Da kommt ihr bitte alle zum Killesberg, weil das wird super. Da habe ich tolle, tolle Freunde und Kolleginnen dabei. Und das Ganze ist zugunsten der Stiftung Christoph Sonntag, also was übrig ist, Reinerlös geht in die Kinderhilfsprojekte. Also besser kann es nicht laufen, da warte ich auf euch.
Und dann hast du noch ein Projekt, also Stichwort Killesberg ist jetzt schon gefallen, hast du schon erklärt. Und dann gibt es noch ein Projekt, das du am Vorbereiten oder am Machen bist und das hat mit unserem guten alten Neckar zu tun.
Das ist richtig. Also völlig verrückt, ich arbeite ja gerade am neuen Programm, seit einem Jahr etwa und irgendwann kam mir die Idee, dass ich Johnny Depp imitieren könnte, weil in aller Bescheidenheit ein ähnliches Schicksal mit seiner Ex-Partnerin wie ich hat es auch in der Öffentlichkeit ausgetragen. beantragen müssen. Und ich auch als Sieger herausgegangen. Ich bin als völlig unschuldig erklärt worden. Ist gut, gefällt mir. Und dann habe ich mir als erstmal umschminken lassen zum Johnny Depp. Da gibt es ein super Foto, wo als Leute, die mich kennen, sagen, hey, wer ist das? Ich habe als erster Hingucker gedacht, Johnny Depp, wir müssen das Plakat bearbeiten. Ich muss als normal Christoph noch drauf, sonst erkennt man es nicht. Und möchte also im neuen Programm ab nächstes Jahr April der Freibeuter der Comedy sein. Weil ich sage, die Piraten sind gar nicht ausgestorben. Die haben den Gang durch die Institutionen gemacht. Die sind jetzt überall in die Parlamente, in die Firmen, in die Vorstände. Viele nennen sich ganz offen und frech Finanzpirater oder Steuerpirater. Manche noch frecher Staatspräsident. Und ich bin so einer und möchte als dieser Johnny Depp, also Johnny Depp vom Neckar. Und da mache ich jetzt einen kleinen Vorversuch. Und zwar gibt es ein paar Auftritte auf dem Floß, auf dem Neckarfloß in Stuttgart und in Heilbronn. Das startet am 21. August. Jeden Sonntag seht ihr mich auf dem Neckarfloß. Und da probieren wir die Nummer mal aus. Auch da sehen wir uns sehr gerne auf dem Neckarfloß.
Wir sind fast schon am Ende, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Aber eins zum Schluss muss man einfach noch machen. Lieber Christoph, ich weiß, du bist ein engagierter Mensch in allen Richtungen und hast ja schon ein paar Dinge auch anklingen lassen in der letzten, jetzt mittlerweile 90 Minuten. Wenn du einen Wunsch frei hättest, jetzt zum Schluss einen Wunsch frei, der wäre was. Oh. Was wünschest du dir?
Haben wir noch so viel Zeit?
Ja, vielleicht den wichtigsten aller wichtigsten.
Nein, fangen wir mal an. Ich wünsche natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gute Besserung.
Ja, genau. Das
ist auch eigensüchtig, weil ihr am 10. September im Killesberg sein sollt. Sorry. Gute Besserung, steht es gut durch. Es ist eine kleine Prüfung in eurem Leben, aber danach geht's weiter. Das ist der eine Wunsch. Ich wünsche eigentlich dieser Welt, das ist jetzt ganz verrückt, ich wünsche ihr einen ganz großen Segen, weil was da außen passiert ist, gerade der Krieg zwischen Meinung und Gegenmeinung, vielleicht sogar ganz biblisch gesagt, der Krieg zwischen Gut und Böse, du drehst ja durch. Ich wünsche mir, dass wir wieder auf die Idee kommen, dass Frieden einen Sinn macht. Also wenn ich lese, dass Jubel, wir haben mit unseren Waffen jetzt wieder geschafft, dass 25 russische Panzer explodiert sind. Ich weiß ja, die kann da keine Freude entwickeln. Nicht, weil ich in irgendeiner Form den Krieg rechtfertigen würde, sondern weil ich denke, in jedem Panzer könnte mein Söhnchen stecken mit 25, den ich dann verloren hätte. Viele russische, auch russische Mütter und Väter, die völlig unschuldig sind, in meine Augen verlieren gerade ihre Kinder, ganz schrecklich. Ich wünsche uns einfach, dass die Welt sich wieder ins Gute dreht. Ich hatte schon so einen tollen Eindruck, als Gorbatschow kam, dachte man, jetzt ist alles gut. Irgendwann dachte ich, die Luft wird immer sauberer, die Autos werden immer sauberer, das Wasser wird immer sauberer, die Demokratie setzt sich durch, die Minderheiten haben plötzlich ihr Mitspracherecht, es gibt keine Unterdrückung mehr, wir kriegen den Hunger in den Griff. Es war ja alles irgendwie auf dem richtigen Weg und plötzlich schwingt es wieder zurück, warum auch immer. Ich wünsche mir, dass es wieder in die Richtung geht, dass wir einfach eine bessere Welt hinkriegen, weil wir wollen es doch alle. Und wenn wir es alle wollen und wenn es jeder morgen will, dann kriegen wir es auch hin.
Lieber Christoph, vielen Dank. Ich glaube, diesen Wünschen kann sich jeder von uns anschließen, ohne Wenn und Aber. Ich danke dir sehr. Es waren sehr unterhaltsame, sehr informative und auch sehr persönliche Momente in der letzten anderthalb Stunde. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, lieber Christoph. Bleib gesund. Das gilt natürlich jetzt nochmal auch für Sie, die Sie jetzt uns am Krankenbett zugehört haben. Werden Sie gesund. Den Termin am Killesberg hat der Christoph erwähnt.
Genau.
Und ich wünsche dir vor allen Dingen ganz viel Erfolg, egal ob auf Bühne, Radio, Fernsehen, Christoph. Und lass es dir gut gehen und vergiss nicht vor lauter Schaffen auch das Leben.
Dankeschön.